Willkommen zur Episode 5. Heute haben wir Dieter Landenberger zu Gast. Dieter Landenberger ist der Leiter der historischen Kommunikation von Volkswagen.
Und wenn ihr glaubt, dass in großen Konzernen nur emotionslose Manager arbeiten, dann habt ihr euch getäuscht. Dieter Landenberger ist genau das Gegenteil. Er träumte nämlich schon als Kind vom Käfer, plante einen Ovali mit gechoppten Dach und fährt heute einen historisch korrekt frisierten 59er Faltdachkäfer. Macht euch also auf eine spannende Zeitreise gefasst.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Tag Helge.
Moin Georg.
Hallo ihr da draußen, schön, dass du da bist, Dieter.
Hallo zusammen, ich freue mich, bei euch zu sein.
Ich sag erstmal was zu Dieter Landenberger, wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet. Dieter Landenberger ist Leiter der historischen Kommunikation bei Volkswagen, Buchautor und wirklich ein echter VW-Enthusiast. Manche verbinden seinen Namen wahrscheinlich auch mit Porsche, wo er nicht nur das Archiv leitete, sondern auch stellvertretend das Porsche Museum. Heute fährt Dieter einen sehr, sehr schönen 59er Exportkäfer. Der wird wahrscheinlich vor allen Dingen so Oldspeed-Fans begeistern. Dazu kommen wir aber später. Erstmal wollen wir natürlich wissen, was bei Dieter die Leidenschaft für luftgekühlte Volkswagen entfachte.
Ich habe so eine ganz klassische westdeutsche Volkswagen-Sozialisierung. Frühe Kindheitserinnerung bei mir, das war der Käfer des Kindermädchens. Der hat mich ab und zu mitgenommen, das fand ich mega stark. Wir wohnten damals in Trier und sehr zu meinem Leidwesen haben sich dann meine Eltern Ende der 70er einen Golf 1 gekauft. Damals brandneu, Cliffgrün mit Kunstlederausstattung. Und ich habe heute noch Erinnerung an dieses Gefühl, wenn man im Sommer mit kurzen Hosen auf diesen Kunstledersitzen festgeklebt ist und beim Aufstehen war es dann ja. Ja, so ein Geräusch, als wenn ein Klettverschluss aufgeht.
Ja, genau.
Ja, und dann sind wir umgezogen nach Bayern, nach Memmingen und ja, da begann dann die nächste Phase meiner Sozialisierung, denn ja, in der Nähe von Memmingen befindet sich auch eine Sportwagenschmiede namens Ruf und das war dann auch so die Zeit, als dann der Yellowbird rauskam.
Oh, ja. Ja.
Und ab und zu haben die halt ihre Versuchsfahrten an der Landstraße bei uns in der Nähe gemacht und wir haben ganze Nachmittage da verbracht und gewartet, dass wieder ein Auto aus Pfaffenhofen vorbeikommt, hat man schon von Weitem gehört. Und das war dann wirklich der absolute Höhepunkt der Woche. Und dann habe ich noch ein zweites prägendes Porsche-Erlebnis. Meine Großeltern, die lebten in Stuttgart in der Nähe von Weissach.
Oh. Mhm.
Und der Nachbar, das war ein Porsche-Rennmechaniker. Das war der Helmut Lerner, Beifahrer von Roland Kussmaul bei der Rallye Paris-Dakar.
Oh.
Und der brachte natürlich immer wieder tolle Autos mit nach Hause, dann Mitte der 80er und 59 Prototypen. Das waren so richtige Erweckungserlebnisse für mich.
Wahnsinn.
Und der hat mich dann auch mit Porsche-Merch versorgt, dieses legendäre 59-Poster von René Staudt. Mhm. Das hing natürlich irgendwie 15 Jahre in meinem Jugendzimmer.
Wahnsinn.
Cool.
Das war für mich auch ganz prägend. Also den 959 ist für mich so ein ganz besonderes Auto, fand ich das jemand auch. Ich war damals 15, 1985. Das Ding hat mich damals unheimlich abgeholt. Die Paris-Dakar-Geschichte hat mich unheimlich mitgenommen damals. Ich weiß nicht, wer das weiß, aber Tamiya hat den Wagen damals als funkferngesteuertes Auto rausgebracht. Und das war das teuerste Auto, was Tamiya damals angeboten hat. Das hat irgendwie um die 700, 800 Mark gekostet. Völlig unerreichbar für mich. Heute besitze ich so ein Ding. Aber ja, der Paris-Dakar 959, das ist eine ganz tolle Geschichte, ja.
Ihr seid ja dann aber aus dem gemütlichen Bayern weggezogen nach Dorsten ins Ruhrgebiet.
Ganz genau, ins Ruhrgebiet. Und da ging es dann weiter. Denn neben Dorsten befindet sich die schöne Stadt Gelsenkirchen. Und damals, in den späten 80ern, gab es dann eine sehr aktive Volkswagen-Szene. Man hat immer wieder getunte Autos gesehen. Und ja, wir sind dann auch regelmäßig mit dem Fahrrad nach Gelsenkirchen gefahren, um zu gucken, was der Gerd Kummetater auf dem Hof stehen hat.
Ja.
Und das war der große Traum.
Woher wusstest du denn von Kummetater? Also wie kamst du dazu, das zu entdecken? Also hattest du das schon, war das schon, ich meine, Mitte 80er gab es noch keine VW-Zeitschrift.
Ja, aber das war schon tatsächlich, bei mir in der Mittelstufe war das schon Thema. Das fanden wir alle gut. Und mein bester Freund damals, der Lars, der war auch Volkswagen-Fan. Der hatte dann irgendwann auch einen wunderbaren T2-Bulli, als wir einen Führerschein hatten. Und das war einfach Thema.
Fand ich richtig gut. Ja, der Käfer fand ja auch Erwähnung, denn auch in der Automotorsport fand der Käfer Erwähnung. Also man konnte schon mitkriegen, ne, dass es eine Käfer-Tuning-Szene gab, auch schon Anfang der 80er Jahre. Ne?
Ja, die Autos hat man regelmäßig gesehen. Also klar. Genauso wie die getunten Mantas rumfuhren, hat man ja. Die getunten Gölfe und Käfer gesehen. Das war jetzt nicht komplett ungewöhnlich da im Rande des Ruhrgebiets.
Wollte ich gerade sagen, Ruhrgebiet war ja auch wirklich so, das ist ja so die Keimzelle für das Ganze.
Genau.
Für das ganze Autotuning.
Ja, und richtig versaut haben mich dann die Volkswagen-Zeitschriften. Also es ist dann losgegangen mit Käfer-Revue, Vorsichtszene, VW Speed. Oder dann ist man mal nach Essen gefahren, und im Hauptbahnhof gab es die Hot VW. Das waren dann Hefte, die wurden minutiös nicht nur gelesen, sondern seziert. Und ich glaube, die habe ich zum Teil 20 Mal durchgelesen.
Ich liebe die Geschichte, weil es, ja, also Georg und mir, uns geht es genauso eben halt. Auch wir sind als ist schon damals zum Flughafen gefahren, zum Bahnhof gefahren und haben uns Hot VWs und VW Trends gekauft für 15 Mark. Also was hat die damals gekostet. Und auch von Cover to Cover immer wieder gelesen, ja.
Und du hast vom Top-Chop-Käfer geträumt. Was?
Ja, das kam dann in der Bundeswehrzeit auf. Da waren auch einige VW-Verrückte dabei. Haben dann auch abends immer die Zeitschriften studiert und ja, haben dann Projekte geplant, die wir durchführen wollten. Und ich habe es für die weltbeste Idee gehalten, ein Ovali zu top-choppen. Das Westen im Maritim Blau, das war so mein großer Traum im fetten Typ 4. Aber das war einfach finanziell überhaupt nicht drin. Das war Lichtjahre entfernt damit mit 800 Mark, was man da als Gefreiter oder so bekommen hat. Aber dort ist für jeden Abend Thema. Und in unseren Träumen haben wir uns dann die Projektautos zusammengestellt.
Weißt du noch, welcher Top-Chop dich also inspiriert hat, selber einen Top-Chop zu bauen?
Das war bei einem Käfertreffen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber da war tatsächlich ein maritim blauer mit polierten Porsche-Füchsen. Habe ich zum ersten Mal gesehen, polierte Füchse. Das fand ich unglaublich cool.
Ich glaube, ich weiß, das Auto ist, glaube ich, im Süden, in Süddeutschland ziemlich häufig auf Treffen gewesen. Ich glaube, ich meine, mich zu erinnern an maritimblauen.
Ich glaube, mit einem schwarzen Faltdach.
Ich glaube, ich weiß, welches Auto das ist, ja. Ja, cool. Und hattest du damals schon ein eigenes Auto?
Ja, damals hatte ich immer wieder eigene Autos, aber das waren irgendwelche Japan-Möhren, die billig waren, die mir irgendwie die Mutter meiner damaligen Freundin hat mir ihr Auto überlassen, solche Sachen, so Nissan Sunny und so schlimme Dinge. Mehr war einfach nicht drin. Und dann begann auch dann Mitte der 90er das Studium. Da habe ich mich dann für die Technikgeschichte entschieden. Denn alte Technik, das hat mich ja nicht immer begeistert. Alte Motorräder, alte Flugzeuge, alte Autos. Habe dann im Studium aber gemerkt, dass man da relativ wenig mit alten Autos zu tun hat, sondern dass es da mehr um Dinge wie Technikfolgenabschätzung geht und auch Wirtschaftsgeschichte eine ganz große Rolle spielt. Und das hat mich dann aber auch begeistert. Ja. Aber privat habe ich dann natürlich das etwas ausleben können. Mit dem ersten Hiwi-Job an der Uni kam ein bisschen Geld rein. Und dann habe ich, muss um 97, 98 gewesen sein, mir einen Mexikaner gekauft, Mexiko Beige, 34 PS und habe dann daraus einen Kallook gebaut oder das, was ich dafür hielt.
Was hast du mit dem Auto angestellt? Da warst du 23, 24 so um den Dreh, gell?
Genau.
Ja,
ja, das war alles mit kleiner Kasse. Das ging los mit Porsche-Fuchsfelgen.
Ja, Porsche-Fuchsfelgen mit kleiner Kasse.
Hab ich irgendwo im Allgäu für 800 Mark geholt. Ja, damals war das noch einigermaßen erschwinglich. Dann Tieferlegung mit Koni-Fahrwerk. War natürlich viel zu tief und viel zu hart. Und kamen dann die liegenden Scheinwerfer, das heißt Repro-Kotflügel, Bügeleisen, Rückleuchten. Und ja, für eine Doppelvergaseranlage hat es nicht gereicht. Das war dann nur ein K&N-Luftfilter und Monza-Enddrohung. Mehr war nicht drin, aber es war ja geil.
Das war mein erstes Tuning-Teil, das ich jemals gekauft habe für meinen Käfer, war ein K&N-Luftfilter. Fällt mir dabei gerade ein. der runde K&N-Luftfilter, das war.
Ja, der Fortschritt beim Sound, der war ganz enorm.
Ja,
leistungsmäßig.
Mein Mexiko-Käfer auch, der fuhr auch viel besser. Ich war davon überzeugt, dass das viel besser fährt.
Aber ich glaube, das haben wir ja wirklich alle gemacht. Also so ein Auspuff war ja, Auspuff und Luftfilter war das Wichtigste, damit soundtechnisch sich was tut. Wie lange hast du denn diesen Mexiko-Käfer gehabt, mal so rum gefragt?
Ja, den habe ich gehabt bis so 99 muss es ungefähr, 2000 muss es gewesen sein. Denn da habe ich nach dem Studium bei Mercedes-Benz angefangen, auch in der Traditionsabteilung. Ich sage mal, Mercedes-Benz Classic. Und da war ich im Konzernarchiv und habe dann dort von einem netten Kollegen, vom Alexander, seinen 944 S2 günstig erstehen können. Mhm. Und da musste der Käfer gehen. Also so diese klassische Karriere dann vom Käfer zum Porsche. Und ein Elfer war natürlich Lichtjahre entfernt, aber ich glaube damals 8.500 Mark hat er mir abgenommen fürs Auto. Hat auch schöne 17 Zoll Kopffelgen drauf gehabt. Und mit dem Auto, das war einfach gigantisch. Als ich den Wagen dann abgeholt habe, eben in Heilbronn war das die erste Fahrt auf der Autobahn. Ich habe dieses Porsche-Lenkrad vor mir gesehen, dachte ich so, jetzt hast du es geschafft.
Das ist der Höhepunkt des Lebens.
Das war auch toll, das Auto habe ich total genossen. Habe da natürlich auch ein bisschen was dran gemacht, der wurde auch tiefer gelegt, Domstrebe. Dann habe ich irgendwo bei eBay, da ging das gerade los, günstig einen TechArt-Auspuff geschossen. Der kam dann drunter und dann hat er irgendwann auch Ruffelgen bekommen. Das
cool.
Sah richtig gut aus, stimmiges Auto. Und der S2 ist ja auch einfach geil mit seinem 3-Liter Vierzylinder.
Kleine Frage.
Das war ja für mich damals das Ultimative.
Das war aber der größte Vierzylinder, den es überhaupt gab, ne? Der 3-Liter damals.
Ja.
Ne? Das war so ein ganz ikonischer Motor. Ganz kurz, aber auch Daimler Konzernarchiv, das ist ja schon eine tolle Sache, ne? Ich selber bin auch so ein kleiner Mercedes-Fan. Mich begeistert bei Mercedes war tatsächlich vor allen Dingen, Daimler hat nun mal das Auto erfunden, ne? Oder ist die Wiege des Automobilbaus da schlechthin. Und also mich ganz persönlich interessiert diese Vorkriegsgeschichte eben halt sehr von die Silberfallgeschichte von Daimler-Benz und die Konkurrenz zur Auto-Union. Und das ist schon ein tolles Thema, wenn man sich damit beruflich beschäftigen darf. Hut ab, super.
Ja, das war ein Riesenglück für mich damals, denn das war auch so richtig die Hochzeit der Traditionspflege bei den Automobilherstellern. Da war Daimler der mit großem Abstand der Platzhirsch.
Ja.
Und auch dann so die Führungskräfte, die haben mich so auch durchaus geprägt. Da gab es dann den großen Max von Pein, der kann man natürlich sagen, ist so der Nestor der Automobiltraditionspflege in Deutschland.
Ja.
Mein Chef, das war der Harry Niemann im Konzernarchiv.
Ja.
Und da ist einfach unglaublich viel passiert. Da war man auch mit großen Budgets unterwegs. Die legendären Rennfahrer gingen ein und aus. Hans Herrmann war da alle zwei Tage zu besuchen. Fangio kam vorbei. Manfred von Brauchitsch habe ich kennenlernen dürfen.
Wahnsinn.
Also das war einfach unglaublich.
Wahnsinn, ja. Ja, das vergessen, glaube ich, heute viele Leute. Viele Leute denken heute, Mercedes ist so eine reine Luxusmarke. Mercedes war bis 1955 die Rennmarke schlechthin. Ne? Die Erfolge, die Mercedes gefahren hat in Le Mans und auf der ganzen Welt eigentlich. Wie gesagt, die Silberpfeilzeit. Vorm Krieg. Man muss sich vorstellen, Caracciola ist damals über 400 km/h gefahren. Ne? 400 km/h. Also Mercedes kann auf eine ganz, ganz tolle Tradition zurückblicken. Das ist schon eine ganz tolle Geschichte, muss ich sagen.
Ja, und damals wurde aus dieser Tradition auch wirklich viel gemacht. Da gab es dann in Fellbach das Classic Center, das war noch brandneu. Und mit diesen legendären Autos, also vom Kompressor SSK bis zum Silberpfeil, ist man da auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Wie schon gesagt, mit großen Budgets oder dann die Messen, die Stände, die es früher auf der Techno-Klassiker gab, so um die Jahrtausendwende, das war halt einfach gigantisch. Das war eine Rock'n'Roll-Zeit.
Kann man einen guten Bogen noch ganz kurz rüber ziehen wieder, denn Kompressor, SSK und so weiter, denn auch in all die Sachen war unser Professor Porsche involviert. Und also auch da gibt es tatsächlich eine Verbindung zwischen Porsche und Mercedes, ne, ob man es glaubt oder nicht.
Ja, absolut. Ferdinand Porsche war Chefkonstrukteur bei der Daimler Motorengesellschaft. Er war vorher auch schon Nachfolger von Paul Daimler bei Austro Daimler in Österreich gewesen. Und diese Kompressortechnik, die hat Paul Daimler eingeführt, aber wurde dann von Porsche perfektioniert. Und
richtig.
Ja, er hat dann diese legendären Autos wie den 460 Nürburgring und dann natürlich die S-Modelle konstruiert. Und das sind natürlich bis heute die absolut legendären Fahrzeuge mit dem Stern.
Absolut.
Ja, du hast von Brauchitsch angesprochen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben über Manfred von Brauchitsch.
Ja, das war auch ein großer Glücksfall. Manfred von Brauchitsch ist dann Anfang der 2000er verstorben. Und er hat seinen motorsportlichen Nachlass dem Daimler Chrysler, wie damals Konzernarchiv, hinterlassen.
Mhm.
Und ich bin dann mit einem Werkstudenten, der ist übrigens heute der Direktor des EWC-Museums in Schaffhausen, bin dann nach Schleiz gefahren, ins Wohnhaus von Manfred von Brauchitsch und mit einem großen Sprinter. Und wir haben dann alles dort rausgeholt, was mit Rennsport zu tun hatte. Und das
Wahnsinn.
War echt eine ganze Menge. Das Haus war Wahnsinn. Vollgestopft mit Devotionalien, mit Erinnerungsstücken. Das war einfach irre. An der Wand hingen hunderte von gerahmten Fotografien, natürlich viele Pokale. Brauchitsch war sehr abergläubig. Da gab es eine riesen Talisman-Sammlung. Das war einfach ein ganz großes Fund. Und dann hatte ich Archiv die Aufgabe, das zu verzeichnen. Habe mich also sehr intensiv damit beschäftigt und daraus ist dann die Idee geworden, ein Buch zu erstellen. Da hatte ich tolle Unterstützung von meinem damaligen Chef, dem Harry Niemann, der mich da sehr gefördert hat. Und ja, das Buch war dann, ich glaube, 2004, 2005 draußen und das war ein toller Einstieg, habe ich unglaublich viel gelernt und kam da auch das erste Mal mit dem Verlagswesen in Berührung. Ja, Motorbuchverlag hat das dann herausgegeben. Und auch das war wieder so eine neue Welt, die da für mich aufging, zu sehen, wie Verlage arbeiten, wie man da mit dem Grafiker die ganze Nacht sitzt ja. und das Layout gestaltet. War eine tolle Zeit.
Das war ja eine Zeit, in der du dann auch beruflich gewechselt bist. Was hat dich denn von, also es hört sich so an, als wärst du eigentlich bei Mercedes schon gut gelandet gewesen.
Nee, das war ohne Zweifel eine ganz tolle Zeit und bin da gefördert worden, war dann, mit ganz jungen Jahren habe ich dann die fachliche Leitung für das Team Produkthistorie gehabt.
Ja.
Dann nebenbei ist noch das Mercedes-Benz-Museum entstanden. Da haben wir dann sehr eng mit diesem Museumsteam zusammengearbeitet. Das war eine tolle Zeit, aber dann kam irgendwann ein Anruf aus Zuffenhausen, ob ich nicht mal Lust hätte, vorbeizukommen. Denn der bisherige Leiter des Porsche-Archivs, der Klaus Paar, der ging in Rente. Und die suchten einen Nachfolger. Und dann saß ich plötzlich in Zuffenhausen beim legendären Pressechef Anton Hunger. Auch so eine Größe der Automobilwelt damals. Und das hat mich vom ersten Moment an begeistert, denn Porsche damals, das hat so eine ganz eigene Atmosphäre versprüht. Das war so richtig ein vibrantes Unternehmen. Man hat gemerkt, da wird was umgerührt, da geht's nach vorne. Damals haben die 80.000 Autos gebaut, also verglichen mit heute noch winzig. Aber das war auch diese Zeit von Wendelin Wiedeking, als Porsche dann aus der Krise zum Superstar wurde. Neue Modelle kamen, plötzlich war der Cayenne da, wassergekühlte Modelle, der Boxster 996, das war so diese Zeit. Und das war einfach so ein richtiges Aufbruchgefühl, was man da verspürt hat. Und das hat mich begeistert. Und dann gab es, glaube ich, drei Gespräche. Und irgendwann haben sie mich gefragt, ob ich nicht wechseln möchte. Und das habe ich natürlich dann sofort gemacht. Bei Mercedes haben mir dann meine Chefs auch keine Steine in den Weg gelegt. Das muss man auch besonders betonen. Und plötzlich saß ich dann mit 30 in Zuffenhausen auf einem Dachboden und habe eine stattliche Sammlung übernommen, die der Klaus Paar über viele Jahre mit viel Leidenschaft aufgebaut hat. Und mein Auftrag war es daraus, einen modernen Informationsdienstleister zu machen.
Wann ist das Porsche Museum, das neue, gebaut worden?
Das ist 2009 eröffnet worden.
Okay, und du hast noch in dem alten Bau gesessen.
Ja, das Archiv war auf der anderen Straßenseite, auf so einem Dachboden. Also wer mal da gewesen ist, wird das nie vergessen. Das war ein bisschen abenteuerlich.
Okay.
Da war Porsche halt noch schwäbischer Mittelstand, das hat man da sehr gespürt.
Da muss man hin, also wenn man nicht in Stuttgart war, bei Porsche hinfahren. Wenn man am Porscheplatz ist, das ist also ein großer Kreisel heute, in der Mitte ist eine Installation eben halt mit so drei Strahlen, glaube ich, wo oben drauf die 911er sitzen, die gen Himmel fahren. Links ist das neue Museum, rechts das alte Werk eben halt und das Werk überhaupt. Das ist schon beeindruckend, wenn man das so sieht. Ne? Das atmet Moderne und trotzdem sehr Tradition. Das ist sehr, eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Straßenecke, wenn man da so drauf zufährt, finde ich immer.
Ja, und die deutschen Hersteller haben sich da so richtig gegenseitig gepusht bei ihren Museumsprojekten. Da ging dann Mercedes voran. Und dann kam die BMW-Welt und Porsche wollte auch nicht hinten anstehen. Und da hat man auch architektonisch sich immer was sehr Besonderes geleistet. Man sprach ja dann auch nicht mehr von Architecture, sondern von Carkitecture, weil diese Museen immer so richtige Leuchttürme für die jeweiligen Marken werden sollten.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also von der Architektur sind sie, also gerade wenn man Mercedes und Porsche miteinander vergleicht, von der Architektur sind diese Museen ja unfassbar schön gemacht. Ne? Also auch, guckt euch das Mercedes-Museum an, wenn ihr da reinkommt, das ist ja wie ein Turm aufgebaut, wie eine riesen Wendeltreppe und das sieht irre aus einfach. Das ist ganz, ganz beeindruckend einfach. Fahrt nach Stuttgart, guckt euch die beiden Museen an.
Ja, früher war das nicht so ganz so beeindruckend. Ich weiß noch, wie ich mit Ron Fleming, da war der so, das weiß nicht, ob er das erste Mal in Deutschland war. Auf jeden Fall sind mein Freund Gregor und ich mit Ron zum Porsche-Museum. Das war sein großer Wunsch. Und das war halt noch das alte Museum und da standen 15 Autos drin oder so. Das war echt noch mini. Und das im Vergleich zu heute ist natürlich gar kein Vergleich. Das ist natürlich schon viel moderner und repräsentativer heutzutage. Ja, aber das ist ja cool. Da hast du ja diese ganze Aufbruchstimmung dann miterlebt.
Ja, und bei Porsche, das hat mir auch von Anfang an gepackt. Zum einen natürlich über die Produkte. Wenn man,
klar.
Wer kann da nicht zum Porsche-Fan werden? Ich durfte dann auch einen 911 fahren. Das war auch ein ganz großer Schritt in meinem Leben. Das habe ich jede Sekunde genossen. Und bei Porsche fand ich aber vor allen Dingen dieses Familiengefühl so toll. Das war so im Herzen immer noch schwäbischer Mittelstand mit ganz kurzen Berichtswegen, flache Hierarchien. Wenn irgendwas war, kann es sein, dass auch ein Wiedeking selber angerufen hat, gefragt, was los ist. Und vor allen Dingen dieses Netzwerk der Porsche-Mitarbeiter und auch der ehemaligen Mitarbeiter vor allen Dingen. Ja. Da hatte ich das große Glück, ich hatte dann tolle Menschen kennenzulernen. Also Peter Falk, Herbert Linge, Schäfer, also wirklich viele, viele großartige Menschen, die Porsche alle geprägt haben und die dann auch im neuen Porsche-Museum so ein Stück weit auch so eine Heimat und Anlaufpunkt gefunden haben, sodass also eigentlich jeden Tag irgendjemand Besonderes da war. Dann haben wir den Sohn von Karl Rabe, Heinz Rabe, als Mitarbeiter im Archiv gehabt. Der war lange Jahre Leiter des Sozialwesens bei Porsche gewesen. Sondern war ihm langweilig und er hat dann so mehr oder weniger ehrenamtlich im Archiv mitgearbeitet. Und das war halt jemand, der Ferdinand Porsche noch persönlich erlebt hat. Ja.
Eben. Ja. Mir fallen gerade Namen, muss ich gerade ganz kurz sagen. Das ist, ich kriege hier gerade einen Gänsehaut nach der anderen, weil ich muss es mal ganz kurz erzählen. Karl Rabe ist der Erfinder der Mitarbeiter bei Porsche gewesen, der die Motoren gemacht hat, zusammen mit Herrn Reimspies. Das ist der Erfinder des Käfermotors, wenn man so möchte. Der Konstrukteur des Käfermotors, neben Xavier Reimspies. Herbert Linge hat mal bei Porsche gelernt, noch während der Käferzeit, also noch vor dem Krieg, hat Herbert Linge bei Porsche angefangen zu lernen, hat am Käfer, am KDF mitgearbeitet, direkt mit dem Alten, ist nicht eingezogen worden, hat nach dem Krieg immer weitergearbeitet. Herbert Linge hat das Testzentrum in Weisach aufgebaut. Das heißt, Porsche wollte also eine eigene Teststrecke haben, ein eigenes Testzentrum und auch ein Rennzentrum haben. Und da hat Herbert Linge gesagt, hier bei uns auf der Grünen Wiese in Weisach, das ist optimal, ne? Da können wir das bauen. Und da wurde das gebaut. Und der Herbert Linge ist bis zu seinem Tode im Grunde genommen, ist er da jeden Tag ein- und ausgegangen, wie du schon gerade berichtest bei Porsche, ne? Ich war 2010 im Museum und durch Zufall war Hans Metzger im Museum, hat dort auch mit Freunden sich umgesehen und ich konnte Hans Metzger kurz sprechen. Das war ganz toll. Hans Metzger hat den 911er-Motor, den moderneren 911er-Motor denn ja gemacht und das nur mal ganz kurz so zur Erklärung. Ich muss mal kurz die Erklärbär hier raushauen für alle Hörer, die nicht ganz so tief im Thema drin sind.
Ja, und natürlich die alten Porsche-Rennfahrer, die ein- und ausgingen. Also ja. Hans Hermann habe ich schon genannt, aber ja, aus der ganzen Welt waren immer wieder Gäste da, sei es ein Derek Bell. Das war einfach toll. Ja. Jeden Tag ist im Porsche-Museum was los. Und diese ersten Jahre nach der Eröffnung des Museums, das hat wirklich großen Spaß gehabt, weil wir haben da viel bewegt und beim Publikum kam es an und das war einfach so ein richtiges Wir-Gefühl.
Absolut.
Was ich spannend fand, als wir uns kennengelernt haben, Dieter, das muss so auch 2010, 2011 oder so gewesen sein. Da war ich, habe ich eine Geschichte über fürs Porsche Classic Magazin geschrieben und da haben wir uns getroffen. Und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall fand ich oder stellte ich fest, dass du auch in der luftgekühlten Szene die Menschen kennst. Und also Ron Fleming, von dem hatten wir es ja auch schon jetzt in den ersten Folgen, einer der Mitgründer von Fat Performance in Kalifornien, einer der Tuning-Pioniere sozusagen, den kanntest du, das war dir ein Begriff und ich war ganz erstaunt, also in Vorbesprechungen zu diesem Podcast hast du auch gesagt, dass du das Grundmanns kennengelernt hast dadurch, Kishium, Paul Rui, Schmidt und König von Automuseum Prototyp, ist natürlich eigentlich klar, weil die natürlich recherchiert haben im Archiv und logisch bist du dann mit denen in Kontakt gekommen.
Ja, und da gibt es natürlich auch eine ganz große Schnittmenge bei der luftgekühlten Porsche- und Volkswagen-Szene. Ja. Also 356 besteht zu 80% aus Käferteilen.
Ja.
Und diese Klientel der Verrückten, das die passen alle in einen Topf.
Ja, genau.
Wie war, also habe ich das falsch in Erinnerung? Wolltest du nicht mal von Ron Fleming dir einen Motor bauen lassen oder war das
fehlinformiert? Das stimmt. Aber dann bin ich dann doch mehr in diese Oldspeed-Richtung umgeschwenkt, ohne zu wissen, dass es so heißt. Aber dann später, als ich ein bisschen vernünftiger wurde, nicht mehr vom Top-Job geträumt, sondern ich wollte einfach so einen Käfer bauen, wie die Jungs Anfang der 60er auf der Nordschleife rumgefahren sind. Ja. Als eben die 356-Motoren am Schrott zu holen waren vom Unfallauto, noch im besten Fall noch eine Porsche-Bremse reingehauen, dann auf die Nordschleife.
Das ist diese berühmte Geschichte, die ja immer so die immer so viele Leute erzählen, der Käfer mit dem Porsche-Motor, ne? Und da denken ja immer viele Leute, es ist ein Sechszylinder in den Porsche reingekommen. Nein, es wurden 356er-Motoren.
Ja, ist ja fast nie einer.
Genau, es wurden 356er-Motoren eingebaut, die auf Schrott billig zu haben waren. Das war der berühmte Käfer mit dem Porsche-Motor, ne? Und das ist jemand auch das, was wir heute Oldspeed nennen. Und genau so ein Auto hast du ja gebaut.
Das war noch deutlich später. Das war so 4-5 Jahre ist es her. Da habe ich das Auto auf Vermittlung von Christian Grundmann gefunden. Hesse Scholdendorf, dann seiner Corona gab es den Wagen. Der war komplett restauriert. So eine typische frühe 2000er Restaurierung. Alles gut, aber jetzt kein perfektes Auto, keine Trailer Queen, sondern ich wollte auch eine Basis haben, mit der man richtig gut fahren kann. Und sind wir uns dann schnell einig geworden und dann bin ich mit reichlich Naivität an das Projekt rangegangen, habe mir diesen Umbau mit dem 356 Motor und dem Bremsen und dem Getriebe alles ein bisschen einfacher vorgestellt, als es dann in der Realität war. Ja, habe dann auch tatsächlich Lehrgeld bezahlt, weil ich den ersten Super 90 Motor, den ich hatte, den habe ich neu aufgebaut gekauft von so einem Renten aus der Porsche-Szene bei Braunschweig, der angeblich schon ganz viele tolle Motoren gebaut hat. Ja, Motor eingebaut und nach 10 Kilometern kamen dann unschöne Geräusche, weil dann schon die Späne durchs Öl gezogen wurden und aufgemacht, total Schaden. Und war ich natürlich erstmal kräftig frustriert, aber glücklicherweise habe ich dann die richtige Anlaufstelle gefunden. Dann habe ich mit dem Oliver Knuff von Kummetat gesprochen. Und die haben mir dann im ersten Schritt Motor und Getriebe gemacht. Und das war so sensationell gute Arbeit, dass sie dann auch dann die restlichen Arbeiten vom Fahrzeug, also Elektrik, Fahrwerk, Bremse und so weiter, auch noch gemacht haben. Und mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden, weil es einfach jetzt sicher nicht das schnellste Auto der Welt geworden ist, aber für die damalige Zeit extrem gut fährt und vor allen Dingen wahnsinnig harmonisch abgestimmt ist.
Erzähl mal mehr darüber. Der ist Korallrot, oder?
Nee, der ist Indiarot.
Indiarot,
okay. Weicht ganz leicht ab von Korallrot. Gab es nur, ich glaube, 2 oder 3 Jahre. Und ist ein Export mit Faltdach. Und die Farbkombination hat mir gut gefallen und dann habe ich auch im Innenraum da noch einiges getan, hat also Speedster-Sitze bekommen, ein originales altes Speedwell-Lenkrad und ein paar Kleinigkeiten, so eine Borduhr aus der Me 109, wie es der Paul-Heinz Strähle in der 356 V2 hatte, so, solche Sachen, Heuerstoppuhren, so was man also braucht, Tripmaster. Und dann Bremsanlage aus einem A und der Motor.
356A, ja, Porsche.
Genau.
Ja.
Und der Motor dann von Super 90, als wir ihn neu aufgebaut haben, haben wir es ein bisschen verfeinert. Das heißt, so ein Big Bore Kit, ein bisschen mehr Hubraum hat er. Dann gibt es ja noch in der Schweiz den Pit mit JPS Aircooled, heißt die Firma, glaube ich, der diese wunderbaren Aluminium-Frästeile macht. Da habe ich einen vergrößerten Ölsumpf und noch ein paar Innereien des Motors sind von ihm. Und das Resultat ist halt ein ganz, ganz tolles Triebwerk mit, ich glaube, 160 Newtonmeter.
Wow.
Hat er, ist ganz entspannt zu fahren, ja. Getriebe so ein bisschen verlängert, dass er also auf der Landstraße wirklich sehr, sehr flott und angenehm zu bewegen ist. Also da wirklich Kudos an die Jungs von Kummetat, das haben die einfach toll gemacht.
Schön. Und den hast du dir quasi so, der wurde fertig, als du 50 wurdest. War das zufällig oder war das?
Der hätte eigentlich schon viel früher fertig werden sollen, aber wie das bei solchen Projekten ist, werden die dann gemeinsam mit dem Besitzer alt und dann wurde er fertig und seitdem fahre ich den sehr regelmäßig. Auch meine Familie fährt gerne mit und die ein oder andere Veranstaltung bin ich auch schon gefahren. Also Rossfeld-Bergrennen mit dem Auto, das war einfach nur geil. Und da war zufälligerweise der Jörg Bergmeister da, der berühmte Porsche-Rennfahrer und heute so der Testchef von Porsche. Und er ist dann auch einen Stint gefahren und war total begeistert von dem Auto. Hat sich auf der ganzen Fahrt nur kaputt gelacht, wie das Ding ging. Und macht einfach nur große Freude. Also ist für mich das perfekte Auto.
Super. Wir waren ja aber beruflich waren wir ja noch bei Porsche. Du bist ja dann noch stellvertretender Museumsdirektor geworden 2009 mit 35. Finde ich auch schon eine ganz schöne Leistung. Du hast noch ein Buch rausgebracht, ein Porsche-Buch. Das war Porsche, die Marke, die Werbung.
Ja, die Bücher haben sich so ein bisschen zur Leidenschaft entwickelt. Stimmt, Porsche, die Marke, die Werbung. Das war dann so ein ziemlich dickes Brett. Und es lief dann aber so erfolgreich, dass ich Blut geleckt habe. Und ja, vielleicht erinnert ihr euch, 2009 war ja kein einfaches Jahr für Porsche. Ab 2007 hat Porsche versucht, Volkswagen zu übernehmen. Wurde dann Porsche von Volkswagen übernommen. Und das war eine Zeit, in der wir dann auch keine großen Budgets hatten. Und aber trotzdem, damals ein Pressechef, das war der Christian Dau, der uns da ganz viel Freiheiten gegeben hat, kreativ zu arbeiten. Und so kam es dann, dass wir die Edition Porsche Museum gegründet haben, einen eigenen Verlag, und haben dann eine ganze Reihe von eigenen Titeln rausgebracht. Also so im Jahr 2, 3 neue Titel. Und ja, das läuft bis heute weiter. Ich bin sehr froh, dass die Kollegen das so toll weiterpflegen und auch da viele Kooperationen mit externen Verlagen eingehen, aber auch andere eigene Projekte realisieren. Und das war immer so ein bisschen eine Herzensangelegenheit von mir. Kennt ihr vielleicht diese kleine Buchreihe aus dem Porsche Museum, diese bunten
Titel? Ja, ich,
Die habe ich machen dürfen und ja, waren tolle Jahre.
Was hat dich dann dazu bewogen, nach Wolfsburg zu gehen? War das Angebot so gut?
Ja, das war vor allen Dingen ja Neugier, die dahinter steckt.
Okay.
Bei Porsche, da saß ich ganz fest im Sattel, da kannte ich jedes Thema und als Automobilhistoriker ist es halt so, man lebte auch viel von diesen Jubiläumsthemen, sprich 50 Jahre 911, dann irgendwann lang genug dabei ist, kommt dann 60 Jahre 911 und so in 5-Jahres-Schritten wiederholt sich vieles. Und ja, da fehlte mir dann letztendlich ein bisschen die Herausforderung. Und dann ist der damalige Porsche-Chef, der Matthias Müller, Konzernchef geworden, hat den Pressechef, den Hans-Gerd Bode, mitgenommen. Und ja, irgendwann haben die mich gefragt, ob ich nicht nach Wolfsburg kommen möchte, ja, die Abteilung historische Kommunikation zu übernehmen, aus der dann ja heute die Abteilung Volkswagen Heritage geworden ist. Was auch so ein bisschen die ja, Positionierung widerspiegelt. Die Abteilung, die ist 1999 gegründet worden als Spin-off der Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus. Und in meinem Vorgänger Manfred Krieger war das, ja, kann sagen, auch eine Forschungsstelle. Und unter meiner Leitung haben wir das Profil ein bisschen verändert in Richtung Informationsdienstleister, ähnlich was wir bei Porsche gemacht haben. Und das Thema Produkt, das Thema Fahrzeug ist stärker in den Fokus gerückt. Und ja, das ist eine Aufgabe, die sehr herausfordernd ist, weil natürlich Volkswagen viel, viel größer als Porsche ist. Auch das Konzernarchiv, was dazu gehört, ist viel größer. 10 Kilometer Akten, einige Millionen Fotos und ja, allein vom Anfragenvolumen, wir kriegen pro Jahr ungefähr 10.000 Anfragen, die beantworten müssen. Wirklich zu jedem Thema, was irgendwie mit Volkswagen zu tun hat. Viele Nutzer, die meisten davon Wissenschaftler. Und das ja, Ganze geht natürlich nur mit einem tollen Team. Gibt es bei uns vor allen Dingen die Ulrike Gützmann als Archivleiterin, die seit vielen, vielen Jahren, seit es das Archiv gibt, seit 99, das ganz wunderbar macht. Und ja, der Job ist sehr anders als bei Porsche, aber das Tolle ist, kein Tag ist wie der andere und es gibt immer wieder Herausforderungen und Möglichkeiten, noch auch tolle Projekte umzusetzen.
Also bei euch kommen, das ist immer tatsächlich die Arbeit, bei euch kommen die Journalisten an, die Zeitschriften, solche Sachen auch dann, ne? Die also wirklich
ganz genau
konkrete Fragen haben, alte Bilder brauchen und so weiter. So wirst du dann angefragt, ne? Kommen denn aber auch die Privatleute bei euch an, die diese Urkunde gerne haben möchten, die dieses Zertifikat gerne haben möchten?
Ja, dieses Zertifikat, das bekommt man bei den Kollegen von Volkswagen Classic Parts. Das war bis vor kurzem eine Tochtergesellschaft.
Die machen das, ne? Genau.
Aber die Inhalte für diese Urkunde, die kommen von uns aus dem Konzernarchiv.
Auch für unsere Hörer, dass sie das mal kurz einordnen können, ja. Denn das machen ja viele.
Ja, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Denn diese Daten der Fahrzeuge, die liegen in verschiedensten Formaten vor.
Ja.
Das heißt, bei den ganz frühen Volkswagen, da sind das noch Pappkarten.
Ja.
Später gab es dann Rollfilme, Mikrofilm, Mikrofisch, bis dann in den 80er Jahren dann die ersten EDV-Systeme aufgebaut wurden.
Ja.
Aber wir arbeiten da tatsächlich noch mit diesen alten analogen Lesegeräten, Das wird alles in hoffentlich naher Zukunft digitalisiert werden. Aber es ist auch eine Riesenmenge. Also nur bei diesen analogen Fahrzeugdatensätzen reden wir von 40 Millionen Autos.
Ja, aber
ist schon, auch da ist es alles ein bisschen größer als bei Porsche.
Ja, aber es ist schon toll. Also ich finde es immer wieder faszinierend, dass echt noch mit Papier gearbeitet wird, dass das tatsächlich noch so ist. Das ist schon klasse.
Diese Digitalisierung von solchen Daten, das darf man sich nicht so einfach vorstellen, denn die Qualität der Verfilmung, die ist häufig sehr schlecht. Dass also dann wirklich jemand mit Sachverstand so nach dem Ausschlussverfahren manchmal auch die Auslieferungsdaten recherchieren muss. Also dann auch bei Lochkarten zum Teil auszählen, an welcher Stelle der Punkt ist, wie viele Punkte danach kommen, dann weiß man, aha, das war also das und das Schiebedach, was eingebaut wurde.
Wahnsinn.
Und da hoffen wir jetzt sehr auf KI, um das künftig bewerkstelligen zu können. Denn einfach nur abfotografieren, digitalisieren reicht nicht. Da muss man noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinstecken.
Ja, klar.
Wie darf man sich das denn vorstellen? Also für die Hörer, die das nicht kennen, man kann bei, also angenommen, ihr habt euch einen Käfer, einen Bus, Kamen, was auch immer gekauft und habt eigentlich keine Informationen zu der Geschichte des Fahrzeugs. Dann könnt ihr mit der Fragestellnummer zu Volkswagen gehen, also zu Volkswagen Classic Parts.
Classic Parts. Genau, auf der Webseite.
Genau, und da gebt ihr eure Fragestellnummer ein. Und wie läuft das dann bei euch ab, Dieter? Also was passiert dann?
Ja, Fahrgestellnummer reicht nicht, sondern man braucht auch einen Besitznachweis.
Mhm.
Das ist auch wichtig, sonst könnte ich irgendwelche Autos abfragen.
Ja, gut, klar.
Und die Kollegen von Classic Parts nehmen das auf, melden dann uns die Fahrgestellnummer und die entsprechenden Daten werden dann bei uns recherchiert, übermittelt und das wird dann eine schöne Schmuckurkunde transferiert, die man dann gegen Gebühr erhält. Und ich kenne viele, die haben das dann auch an der Wand hängen. Und wenn man auch wirklich ein Auto hat im Originalzustand, dann ist es auch durchaus dem Wert des Fahrzeugs zuträglich, wenn man auf die Weise dokumentieren kann,
dass
es denn original ist.
Aber du sagst jetzt so, da wird das recherchiert. Das hört so an, als wäre das ein Knopfdruck. Aber das hast du ja eben eigentlich schon gesagt, das ist eben nicht so. Also ihr geht da ja teilweise wirklich ins Archiv dann und also guckt danach.
Oder? Ins Archiv gehen wir bei jedem Fahrzeug und es gibt Baureihen, da geht das relativ schnell. Da dauert das irgendwas mit 5 bis 10 Minuten, wenn da ein erfahrener Kollege dran sitzt. Es gibt aber auch Autos, da müssen wir uns richtig quälen, da hockt jemand dann über eine Stunde dran.
Hm.
Und das spiegelt auch den Preis einer Urkunde wieder, kostet glaube ich inzwischen etwas über 100 Euro. Das ist in gewisser Weise eine Mischkalkulation, weil es eben auch Autos gibt, die sehr, sehr rechercheaufwendig sind, aber wir versuchen immer unser Bestes und das wird sehr, sehr sorgfältig gemacht, weil man natürlich den Kunden dann auch die korrekten Daten mitteilen möchte. Manchmal ist das tricky, denn bestimmte Codes, die wurden zum Teil 3-4 Mal verwendet für Sonderausstattungen. Da muss man also auch wirklich mit Sachverstand rangehen.
Ja. Jetzt hast du bei Mercedes gearbeitet und hast das über den Mercedes-Rennfahrer von Brauchitsch das Buch rausgebracht. Du hast bei Porsche gearbeitet und hast über die Werbung bei Porsche ein Buch rausgebracht. Alle guten Dinge, das sind 3. Du arbeitest bei VW. Ist da irgendwas in Planung?
Da ist momentan nichts Konkretes in Planung, weil ich wirklich zu 100% ausgelastet bin mit vielen, vielen Themen. Aber was mich wirklich mal noch mal reizen würde, das wäre eine Biografie über Heinrich Nordhoff.
Mhm.
Das ist so eine vielschichtige und auch ambivalente Persönlichkeit. Die bisherigen Biografien, das ist alles nicht wirklich, wird dem Charakter und seinen vielen guten, schlechten Facetten nicht gerecht. Also, wenn ich irgendwann nochmal viel Zeit haben sollte, das wäre eine Herausforderung, der ich mich gern stellen würde.
Soll ich nochmal kurz? Darf ich nochmal eben?
Ja, mach mal.
Heinrich Nordhoff war der erste Generaldirektor von Volkswagen, wurde nach dem Krieg 1949 eingesetzt von den Engländern.
Ja, 48 war schon.
48, genau. Vorher war es Major Ivan Hurst, der das Werk ja für die Engländer geleitet hat und hat dann eben eingesetzt den Heinrich Nordhoff, der eben halt den Käfer dann auch, wenn man so möchte, in die Welt rausgebracht hat. Der große Export ging dann los und der große Erfolg des Käfers ging dann einfach los. Die starken 60er, 70er Jahre, die hat Heinrich Nordhoff immer ganz, 60er Jahre hat Heinrich Nordhoff ganz extrem geprägt. Heinrich Nordhoff ist 68 gestorben. Und
ja, da muss ich aber nochmal reingrätschen. Du hast gerade Ivan Hurst erwähnt.
Ja.
Und dieser Name, der kommt viel zu kurz. Denn Ivan Hurst, das war der British Resident Officer,
ja,
der von 1945 1945 bis Oktober 1949 für das Volkswagenwerk zuständig war. Und der hat eigentlich ja die Richtung für Volkswagen bestimmt. Richtig. Heinrich Nordhoff hat im Wesentlichen das fortgeführt, was Eifenhurst begonnen hat.
Richtig.
Und deswegen kämpfe ich immer, dass sein Ansehen hochgehalten wird. Denn ohne Eifenhurst würde es Volkswagen heute wahrscheinlich in der Form gar nicht mehr geben.
Ganz genau. Ich habe das ist so witzig, weil wir waren kürzlich in Wolfsburg, meine Frau und ich. Und man fährt eben halt immer über die Heinrich-Nordhoff-Straße rein in die Stadt. Und dann ist auf dieser großen Prachtstraße, Heinrich-Nordhoff-Straße, man fährt aufs Werk zu, man sieht die vier Schornsteine des Kraftwerks und so weiter und denkt, okay, jetzt bin ich in Wolfsburg. Und du fährst auf der Heinrich-Nordhoff-Straße. Und dann kommst du so langsam rein in die Stadt und dann geht links eine kleine Straße rein ins Industriegebiet, nenn es jetzt mal. Und das ist die Major Ivanhoe-Straße. Und dann denkst du immer so, das ist die Major Ivanhoe-Straße. Bitte?
Ja, ich würde es auch umdrehen, wenn ich könnte.
Ja, genau. Die gibt es erst seit den 2000ern irgendwann. Also die gibt es ja noch gar nicht so lange, diese Straße. Also Ivanhoe ist wirklich sehr kurz gekommen in Wolfsburg. Die Geschichte ist ohnehin ja so. Also viele kennen die Volkswagen-Geschichte ja eigentlich gar nicht so ganz richtig. Viele wissen gar nicht, warum es diese Stadt Wolfsburg überhaupt gibt. Diese Stadt Wolfsburg würde es ohne Ivanhoe wahrscheinlich gar nicht geben. Denn die Stadt hieß damals Stadt des KDF-Wagens, ne? Stadt des Volkswagenwerk oder das Volkswagenwerk bei Fallersleben. Eine Stadt Wolfsburg gab es bis zum, ich glaube, Juli 45 gar nicht.
Ja, wobei die Umbenennung in Wolfsburg haben doch die Amerikaner durchgeführt. Mhm. Das war Anfang Juni 45 und dann haben die Briten übernommen, weil Wolfsburg dann Teil der britischen Zone wurde.
Ganz genau. Die Amerikaner haben damals echt gesagt, dieser Ort muss jetzt irgendwie mal einen Namen kriegen. Einfach Volkswagenwerk bei Fallersleben, das kann nicht mehr sein. Und so haben die überlegt, was gibt's hier so? Na, hier gibt's eigentlich nichts außer Sumpf- und Spargelfelder und ein Schloss. Schloss Wolfsburg. Also nennen wir den ganzen Laden jetzt hier Wolfsburg. Also ohne die hätte es diese Stadt, diesen Namen, den VfL und all das gar nicht gegeben.
Ja, absolut. Und ja, dann vielleicht nochmal kurz zu Ivanhoe. Ich finde es faszinierend, wie er agiert hat. Der hat nicht gehandelt wie ein Soldat, sondern wie ein Manager. Das heißt, er hat die Produktion hat er im Dezember 1945 wieder angestoßen, hat Maschinen zurückgeholt, die so im näheren Umfeld ausgelagert waren und hat dann die ersten 55 Autos gebaut.
Ja,
das war der Beginn der Marke Volkswagen, wenn man so möchte. Und im Jahr darauf hat er ein Vertriebsnetzwerk aufgebaut. Er hat die ersten Händlerverträge in der britischen Zone geschlossen.
Ja.
Hat eine Kundendienstorganisation ins Leben gerufen, Ersatzteilwesen, Schulungen für Monteure und Verkäufer. Ist mit einem Käfer nach Genf gefahren zum Autosalon, hat die ersten Importeursverträge geschlossen mit Benpon in den Niederlanden, der Amag in der Schweiz, Scania Vabis. Also die Briten haben wirklich die Weichen gestellt und haben Volkswagen in Pole Position für das deutsche Wirtschaftswunder gebracht.
Richtig. Ganz, ganz tolle Geschichte, eine sehr ungewöhnliche Geschichte, weil es gab ja nach dem Krieg verschiedene politische Strömungen, wenn man so wollte, zwischen den Alliierten. Natürlich sagten viele Alliierte oder viele waren der Meinung, die Deutschen dürfen nie wieder eine Schwerindustrie kriegen. Wir haben der ganzen Welt mit dem Zweiten Weltkrieg gezeigt, was Deutschland anrichten kann, wenn wir Schiffe, Flugzeuge und Autos bauen. Und da waren natürlich viele bei, die haben gesagt, Deutschland darf sowas nie wieder bekommen eigentlich. Und Ivanhoe hat sich tatsächlich stark gemacht, hat in diesen kleinen Volkswagen ein großes Potenzial gesehen und hat sich tatsächlich dafür stark gemacht, dass dieser Wagen wiedergebaut wird. Zuerst auch ja nur für die Alliierten, gar nicht für den freien Markt. Aber tatsächlich, der normale Weg wäre eigentlich der gewesen, rausholen, was gut ist, Rest sprengen, Feierabend, dann wäre es Schluss gewesen mit dem Volkswagen. Das wäre eigentlich der normale Weg gewesen.
Ja, Volkswagen war mehrfach auf den Montagelisten.
Eben, das wäre also eigentlich Schluss gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, in Deutschland wurden bis 1950 keine Flugzeuge gebaut, keine Schiffe gebaut, gar nichts. Ne? All das war verboten. Und und Volkswagen hat immer durch Ivanhoe immer diese Möglichkeit gehabt, sich zu entfalten. Das war schon eine ganz, ganz tolle Geschichte, die dahinter steht.
Ja, man darf auch nicht vergessen, es wurde dann Teil der britischen Besatzungsstrategie.
Ja.
Denn Großbritannien war selber wirtschaftlich sehr geschwächt durch den Zweiten Weltkrieg. Die konnten es sich nicht wie die Amerikaner leisten, ihre Zone zu alimentieren. Und deswegen sollte die Wirtschaft wieder ins Laufen kommen. Sollte sie selber tragen. Und zum anderen haben die Briten auch eine Strategie der Redemokratisierung gefahren.
Ganz genau.
Die haben den Deutschen nach wie vor etwas zugetraut.
Ganz genau.
Bei Volkswagen hat sich das gezeigt, dass im November 45 der erste Betriebsrat ins Leben gerufen wurde.
Ja.
Ein Riesenschritt für einen ehemaligen NS-Musterbetrieb.
Es wurde was zur Völkerverständigung beigetragen, wenn man so möchte auch, ne? Zur Ausbildung beigetragen, Gott sei Dank.
Ja, und die Briten haben auch erkannt, dass die Menschen nur dann demokratische Parteien wählen, wenn sie eine bezahlte Arbeit haben und abends liegt was auf dem Teller, sonst neigen die Leute dazu, extremistische Parteien zu wählen. Und im Nachhinein ein ganz großer Vertrauensvorschuss, den die Briten uns da gegeben haben.
Ganz genau. Darf man nicht vergessen. Darf man wirklich nicht vergessen.
Ja, das war jetzt ein spannender Exkurs in die Geschichte. Ich würde trotzdem ganz gerne noch mal kurz fragen, diese Kellogg-Geschichte fandst du ja schon in den 80ern toll. Hast du da, bist du zufrieden mit deinem 59er oder gibt es da noch Ideen, ein zweites Auto nebendran zu stellen, was vielleicht noch potenter ist, motormäßig, oder sagst du, das war's? Oder hast du andere luftgekühlte Wünsche?
Ja, luftgekühlte Wünsche oder auch wassergekühlte Wünsche gibt es da noch viele, aber ich habe zwei kleine Kinder. Ja, ist natürlich jetzt der Sprung zum Bus vermutlich das nächste, was stattfinden wird. Aber auch andere Sachen.
Ich wollte es gerade sagen.
So ein Rallye-Golf finde ich auch extrem sexy, so als Klassiker der Zukunft. Aber ja, ich vermute mal, im Sinne der Familie wird es ein Bus werden, aber da gucke ich mich gerade mal ganz, ganz lose um. Ob es T2 oder T3 wird, weiß ich auch noch nicht. So Autos, die müssen einen ja auch finden, so habe ich das in der Vergangenheit immer wieder erlebt.
Ja.
Plötzlich ist es da, man weiß, der ist es.
Genau.
Absolut, ja. Ja, Dieter, vielen Dank für deinen Besuch bei uns in Vintage Wolfsburg im Podcast. Ich fand es gut, du hast einfach mal gezeigt, ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, für viele arbeiten in so großen Konzernen einfach nur Manager, die ihrem Job nachgehen. Aber ich weiß, dass ich kenne einige bei VW, die wirklich Enthusiasten sind und für die Marke brennen und Spaß dran haben. Und mit dem man sich auch auf dem Treffen ganz normal unterhalten kann. Für viele wird das wahrscheinlich so sein, der ist Leiter historische Kommunikation. Aber ich denke mal, dass wir dich nächstes Jahr spätestens in Hessisch-Oldendorf auf dem Treffen sehen werden. Und da kann man, glaube ich, an Dieter auch ranlaufen und sagen, hallo, ich habe da mal eine Frage zur Geschichte von Volkswagen. Und die wird er auch ganz normal beantwortet bekommen von dir, weil du ein Enthusiast bist, wie wir alle eben.
Ja klar, natürlich. Und ich bin da auch, wie du schon sagst, überhaupt kein Einzelfall. Ich kenne bei Volkswagen so viele, die einen großen Nagel im Kopf haben, die Marke wirklich 24 Stunden leben. Denkt ja nur an unseren Chefdesigner Andy Mint.
Oh ja.
Und von solchen Typen gibt es Gott sei Dank noch einige bei Volkswagen. Und das ist einfach eine große Freude, auch in so einem internen Netzwerk mitzuarbeiten.
Ja. Das glaube ich gern.
Gut, dann danken wir euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Folgt uns auf Instagram und Facebook.
Lasst uns ein Like da, bewertet uns. Und Dieter, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ein sehr, sehr interessanter Gesprächsgast. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, ich danke euch.
Also, macht's gut. Bis in 2 Wochen. Tschüss.
Das war Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.